SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
Hallo Werner.
Hallo Tobi.
Welche Bedeutung hat die Arktis für unser Klima? Das ist eigentlich grob gesagt das Thema heute, weil wir in den letzten Wochen und Monaten mehrere Mails mit diesem Themenwunsch bekommen haben. Redet doch mal über die Arktis, gesagt, getan. An dieser Stelle sei einmal noch erwähnt, wenn ihr einen Themenwunsch habt, dann immer her damit. klimazentrale@swr.de. Warst du eigentlich schon mal im arktischen Gebiet?
Wenn Island nah dran ist, dann war das Nächste.
Man kann übrigens hin, ich habe geschaut. Ja? Mir wurde nachdem ich viel über die Arktis gegoogelt habe, wurde mir eine Anzeige ausgespielt. Reisetermine zum Südpol, Flugexpedition. Gibt es übrigens 11 Tage schon ab Schlappen, 59.900 Euro.
Das ist dann auch nur grob die Arktis, ziemlich genau das andere Ende der Welt, ne?
Ja, so sieht es nämlich
dann
aus.
Die Antarktis.
Die Antarktis, ganz exakt, so war das, ja. Das war die Anzeige. Also falls du mal irgendwie ein Geschenk brauchst für deine Frau, das ist doch ein schönes Geschenk. So.
Ich glaube, ja.
Wir wollen aber mal gucken, ob es die dann auch noch gibt, sowohl die Arktis als auch die Antarktis.
Als auch meine Frau.
Als auch deine Frau, so sieht's aus.
Sag denn, mal.
Denn, ich wiederhole nur, was du gesagt hast. Denn eine Studie im Mai, wir werden jetzt seriös, dieses Jahr hat gesagt, dass sich die Arktis in den letzten 40 Jahren dreimal so schnell erwärmt hat im Vergleich zum globalen Mittelwert. Also das finde ich interessant. 3,1 Grad zwischen 1971 und 2019. Global sind wir bei plus 1. Das heißt, immer mehr Eis schmilzt pro Jahr. Und es ist doch interessant, wie sich das in der Arktis so konzentriert.
Ja, das ist so und das hat weitreichende Folgen, weil einfach diese Unterschiede zwischen der Arktis und dem Äquatorgürtel Treibstoff für ganz viele Dinge auf dieser Welt sind und sehr viele Dinge beeinflussen in den Ozeanen, in der Luft, überall spielt das eine gigantische Rolle und genau das droht jetzt dann eben die ganze Welt zu betreffen. Das heißt, wenn es in der Arktis heiß wird, dann bleiben wir davon nicht unberührt.
Wir merken das ja gerade schon. Wir haben extreme Dürren und Hitze in Griechenland, in der Türkei. Wir hatten sie in Kanada. Wir haben bei uns Extremwetterereignisse. Und immer mehr hört man, dass es natürlich auf die Arktis auch zurückzuführen ist, beziehungsweise auf den Jetstream. So, vielleicht wären wir heute mal dran, mal das zu erklären, oder?
Ja, also es gibt eine gängige Theorie, dass der Jetstream, das ist diese Höhenströmung, die die Tiefs und Hochs sozusagen über die Nordhalbkugel treibt, dass die angefeuert wird von den Temperaturunterschieden eben zwischen der Arktis und dem Äquator. Werden die geringer, diese Temperaturunterschiede, und das passiert ja gerade, dann, so die Theorie, erlahmt der Jetstream und die Hochs und Tiefs haben die Tendenz, mal eben eine Weile stehen zu bleiben.
Genau.
Und die Folgen beschreib mal.
Ja genau, die Folgen ist ja klar, wenn ich eine lange Zeit ein Hoch habe, kann es zu Dürre, also zu Hitze erst kommen und dann zu Dürre, habe ich eine lange Zeit lang ein Tief, dann habe ich ein höheres Potenzial für Starkregen und dann auch Überschwemmungen. Also Extremniederschläge und Hitze nehmen zu im Zuge eben der Erderwärmung. Und je wärmer, desto mehr. Das ist diese Entwicklung. Du sagst aber Theorie, also diese Entwicklung hat doch die Klimaforschung bereits vor vielen Jahren oder ich möchte fast sagen Jahrzehnten vorhergesagt.
Ja, das ist richtig und die kann man auch beobachten. Es ist so, dass vor allen Dingen die Hitzewellen zugenommen haben. Das lässt sich sogar sehr gut zeigen. Bei den Starkregenniederschlägen gibt es zumindest eine starke Wahrscheinlichkeit, dass sie die stärksten davon noch stärker geworden sind. Also nicht unbedingt mehr, aber dramatischere Ereignisse. Das ist alles aber eine Sache der Statistik. Also das geht dann langsam nach unten, wenn andere Naturphänomene betroffen sind oder Extremwetterphänomene betroffen sind. Und das Zweite, weswegen ich Theorie gesagt habe, ist, dass die Frage offen ist, ist das wirklich das Erklärungsmodell, das wir eben geschildert haben, dafür, dass diese Phänomene zunehmen? Oder gibt es auch andere Erklärungen dafür? Das heißt nicht, dass es was anderes als der menschengemachte Klimawandel ist. Das, glaube ich, kann man ausschließen. Es ist der Klimawandel. Aber wie genau das mit den Extremwettern zusammenhängt und ob diese Jetstream-Geschichte der einzige und der richtige und der hauptsächliche Grund ist, das ist nach wie vor nicht wirklich klar. Ich habe neulich gerade ein paar Studien dazu gelesen, dass es da auch konkurrierende Erklärungsmodelle gibt. Das ist ja gut, weil Wissenschaft muss sowas diskutieren und muss sowas strittig diskutieren, damit man am Ende des Tages die richtige Erklärung dafür findet. Weil nur wenn man die richtige Erklärung hat, kann man sich überlegen, was man gegen solche Phänomene tun kann. Also derzeit gültig ist das durchaus, dass man davon ausgehen kann, dass es so ist.
Hm. So, jetzt haben wir gesagt, der Klimawandel potenziert sich oder zeigt sich sehr in der Arktis. Letztes Jahr im Juni hatte es ja eine Hitzewelle und es gab eigentlich auch einen traurigen Rekord. 38 Grad in der russischen Arktis. Und die große Gefahr, die größte, die wir quasi hätten, wäre, dass das Polareis im Sommer komplett auftaut. Also das ist interessant zu sehen, auch da diese Potenz. Hätten wir 2 Grad Erderwärmung, dann ist die Gefahr 10-mal höher als bei einer Erwärmung 1,5 Grad. Also es potenziert sich einfach weiterhin.
Das stammt aus dem Spezialreport des Weltklimarates, der vor 2 Jahren, glaube ich, rausgekommen ist, zur Kryosphäre, Ozean und Kryosphäre. Also die Kryosphäre sind alle Eisregionen dieser Welt, von den Gletschern bis eben zur Arktis und zur Antarktis. Da ist schon ziemlich viel Dramatisches eben drin.
So sieht's aus. Übrigens, eine tolle Zahl, also die ist natürlich jetzt wirklich sehr theoretisch, aber laut Forschern der Uni Leeds, wenn die Eisschmelze in der Antarktis mal komplett wäre,
in der Antarktis,
dann hätten wir einen globalen Meeresspiegel plus 58 Meter.
Ja.
Also, dass man sich mal einfach, also Theorie, ja, aber dass man sich mal vorstellt, was da für ein Potenzial da ist, nur von der Antarktis gesprochen.
Wenn ich mich recht erinnere, waren die arktischen Gletscher 6 Meter, also die arktische Überlagerung, das ist auch extrem viel schon. Und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass wir da große Probleme kriegen, weil dort der Verlust eindeutig ist und ständig zunimmt an Eis. Und das hat eben auch eine Reihe von Folgen. Einmal steigt der Meeresspiegel und zum anderen verschwindet weiße Fläche, weil dieses Eis ist hell und reflektiert relativ viel Sonnenstrahlung. Wenn das weg ist, das Eis, ist da entweder dunkle, graue See oder matschig-braunes Land. Und beides absorbiert viel Wärmestrahlung und das verstärkt dann den Effekt da oben nochmal. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum die Arktis sich jetzt schon eben stärker erwärmt, weil all diese Rückkopplungseffekte da mit drin sind. Albedo-Effekt ist das eine Stichwort dafür, das ist diese Farbveränderung.
Also haben wir wieder mal einen Punkt, wo man sagen kann, schaut auf die Arktis, weil potenziert ist eigentlich mein Lieblingswort heute in dieser Folge. Aber wir können eigentlich nicht in dieser Folge sein, ohne über den Permafrostboden zu reden.
Das ist das Nächste.
Das haben wir schon mal gemacht bei den Alpen. Also Permafrost ist die dauerhaft gefrorene, in dem Fall tiefe Bodenschicht, gibt's in Alaska, in Kanada, in Sibirien. Also rund 1/6 der gesamten Erdoberfläche gilt als Permafrost, wie gesagt auch in den Alpen. Erwärmt die sich, dann taut sie. Und das Tauen könnte laut Experten enorm viel Methan und CO2 freisetzen. Denn eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, korrigiere mich bitte jederzeit, der Permafrost ist wie so eine große Tiefkühltruhe weit unter der Erde. Da sind Überreste drin von Pflanzen und Tieren, das ist seit Jahrtausenden konserviert. Und wird der Permafrost warm, taut dieses organische, kohlenstoffhaltige Material im Boden auf, wird von Mikroorganismen zersetzt und Methan und CO2, vor allem CO2, werden dann frei. Und interessant ist ja, das Alfred-Wegener-Institut schätzt, dass im organischen Material der Permafrostböden bis zu 1500 Gigatonnen Kohlenstoff enthalten sind. Zur Einordnung, das wäre fast doppelt so viel wie die aktuelle Menge, die in der Atmosphäre ist.
Das macht deutlich, was das für ein Risiko ist sozusagen. Es ist nach wie vor nicht ganz klar, ob dieser Prozess schon eingesetzt hat oder nicht. Es gab gerade aktuell auch eine Studie, die gezeigt hat, dass die Konzentration von Methan zugenommen hat über sibirischen Regionen. Die ist aber relativ stark angezweifelt worden von vielen Wissenschaftlern, die sagen, ja, das ist so ein Indikator, aber es fehlt wirklich da in dieser Studie an Vergleichsdaten.
Ja.
Und deswegen wird da auch, das ist gut, wissenschaftlich drüber diskutiert, dass das ein Rückkopplungskreis ist, der dramatisch sein kann, dass da dieses Riesenpotenzial ist, das du genannt hast, und dass das nicht passieren darf, weil wir sonst echt nicht mehr zurückholen können, das ist einigermaßen evident.
Was du ansprichst, ist wahrscheinlich die Untersuchung in der Hitzewelle 2020 im Norden Sibiriens, wo eine erhöhte Methankonzentration festgestellt wurde und man davon ausging, dass es aus diesen kalksteinhaltigen Böden quasi kommt, dass Erdgas eigentlich den Weg an die Erdoberfläche findet. So, das wäre schlimm, weil Methan ist 25 Mal klimaschädlicher als CO2.
25 Mal ist so eine Sache. Es ist sogar kurzfristig über 80 Mal klimaschädlicher als CO2, weil Methan sehr schnell wirkt, aber nicht lange in der Atmosphäre bleibt. Und je nachdem, wie lang man sozusagen seinen Betrachtungszeitraum nimmt, ist das in den ersten Jahren sozusagen 80 Mal gefährlicher kurzfristig. Langfristig sind es dann die berühmten 25 Mal. Aber ich sage das deswegen, weil da deutlich wird, dass Metall eine enorme Stellschraube ist, wenn es um den Klimawandel beziehungsweise auch die Bekämpfung des Klimawandels geht. Darüber sollten wir mal eine eigene Folge machen, über die Rolle von Methan.
So, Grüße an die Kühe an dieser Stelle dann, ne?
Ah, ich hätte dann noch viel Spannendes anderes zu. Wir konzentrieren uns immer zu auf die Kühe und vergessen ganz viele andere Dinge. Aber
selbstverständlich.
Das ist jetzt der Cliffhanger für diese Folge.
Das wollte ich eigentlich erreichen. So, wir gehen zurück zum Permafrost. Es sind auch Umweltgifte konserviert, nicht nur als Pflanzen oder Tiere. Große Mengen an Quecksilber sind zum Beispiel eingelagert. Aber es gibt eigentlich noch ein ganz praktisches Problem. Durch diesen Tau verlieren viele Menschen praktisch den Boden unter ihnen. Also in der Arktis gibt es Häuser, Straßen, ganze Flughäfen, die auf diesem Dauerfrostboden errichtet sind, und erwärmt sich der Permafrostboden, sackt das auch weg.
Das hat man ja schon beobachtet bei vielen Pipelines.
Ja.
Diese Pipelines sind auch auf einem Fundament, in Anführungszeichen, aus Permafrost. Das ist sowas Ähnliches wie Beton, dachte man immer. Und so wie unsere Brücken aus Stahlbeton längst nicht so haltbar sind, wie wir mal gedacht haben, ist auch der Permafrost möglicherweise nicht ewig. Und dann versinken diese Pipelines oder ihre Pfeiler schlicht und einfach im Matsch.
Ja, passiert zum Beispiel in Russland. Gut, 2/3 der Bodenfläche sind in Russland dauerhaft gefroren. Da gibt es schon Regionen, wo Häuser einstürzen oder Risse bekommen, Löcher in den Straßen entstehen. Und weltweit, habe ich gelesen, sind über 1000 Siedlungen oder Städte, wird es genannt, mit circa 1 Million Menschen auf arktischen gefrorenen Böden. Das heißt, in 30 Jahren könnten 42% dieser Siedlungen permafrostfrei sein und damit ein richtiges Problem haben. Hm. Betrifft in Russland allein 20% der Bauwerke. Und ich finde es krass, wenn man dann mal überlegt, wie Russland gerade Ansprüche erhebt. Das ist so, wir können nämlich gleich noch zur Politik kommen in der Arktis. Also man ist übrigens auch dran, das fand ich noch interessant, gerade in Russland, dass man schon an künstlicher Kühlung für Fundamente und Böden arbeitet.
Na klar, das, ist ja der einzige Weg, wie du sowas erreichen kannst. Es gab vor Jahren bei der großen Weltsamenbank in Svalbard.
Was kommt jetzt?
Ja, das ist... Das sind Pflanzensamen.
Ach so, okay.
Ja, Entschuldigung.
Ich hatte ein gleich, komplett anderes Bild.
Ja, ich hätte das gleich sagen sollen. Auf Spitzbergen, da sind Samen aller Sorten dieser Welt, von Pflanzensorten eingelagert, eben auch, damit man im Zweifel ein Reservoir hat, was krisensicher ist. Deswegen hat man es in den Permafrost getan. Was ist passiert? Der Permafrost am Eingang dieser Samenbank ist aufgetaut. Und seitdem arbeitet man eben auch mit allerlei Anlagen dagegen, weil man zumindest verhindern will, dass diese Samenbank absäuft.
So, und trotzdem, diese Folgen sind klar, haben sehr viele Anrainerstaaten ein Interesse an der Arktis und vor allem natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht. Die Anrainerstaaten Dänemark, also Grönland, Finnland, Island, Kanada, Norwegen, Russland, Schweden und die USA. Interessant finde ich, dass Russland auch territoriale Ansprüche immer wieder erhebt und sagt, das ist unser Land, das gehört uns. Und warum machen die das? Naja, je mehr Eis schmilzt, desto mehr Rohstoffquellen sind leichter zugänglich und auch Schiffsrouten entstehen. Und bei den Rohstoffen finde ich interessant, dass da echt noch sehr viel der unentdeckten Öl- und Erdgasreserven dieser Welt wohl liegen, schätzt man. Aber auch Uran, seltene Erden, Nickel, Gold, da geht's drum richtig was.
Das ist absolut so, wobei bei den fossilen Brennstoffen muss man dazu sagen, das wäre natürlich der Treppenwitz der Geschichte, wenn der Klimawandel dazu führt, dass man noch mehr fossile Brennstoffe aus der Erde schürfen kann und weiter verbrennen kann, dann, holla die Waldfee, brauchen wir uns über den Klimawandel nicht mehr unterhalten.
Ja, also in der Arktis Öl fördern oder Gas, das wäre tatsächlich wirklich Treppenwitz oder einfach nur absolut skurril. Grönland hat auch die Suche nach Erdöl auf seinem Gebiet gestoppt. Man sagt aus Klimaschutzgründen, aber wenn man mal genau recherchiert, ist auch die Rendite wohl jetzt schon niedrig gewesen. Klar, also Ölförderung jetzt anzufangen oder danach zu gucken, das ist wohl schon länger in Stocken geraten.
Aber die seltenen Erden zum Beispiel, natürlich ist das eine Verlockung, da unabhängiger zu werden, zum Beispiel von China. Und das kann den einen oder anderen verleiten. Und das andere ist natürlich, du hast es ganz kurz erwähnt, die Schifffahrtsrouten, die Nordwestpassage zum Beispiel, die man fahren kann mittlerweile ja schon teilweise.
Ja.
Das kürzt natürlich Schiffsstrecken rund um die Welt dramatisch ab. Da gibt es natürlich auch ein Interesse dran.
Ja, es kürzt ab. Das klingt schon fast so ein bisschen wie der Werbeflyer einer der großen Reedereien, die sagt, naja, diese Abkürzung ist ja sauber. Aber man vergisst halt, dass diese Schiffe durch ein empfindliches Ökosystem fahren. Das mit der kurzen Route stimmt schon. Ich habe nachgeschaut, Shanghai, Rotterdam ist ja eine sehr vielbefahrene Handelsroute. -20% kürzer, als würde man jetzt durch den Suezkanal fahren. Das ist klar. Die Schiffe auf den arktischen Seerouten nehmen auch jährlich zu. Also da gibt es einen massiven Anstieg. Das Problem ist, Schiffe erzeugen Ruß. Und dieser Ruß lagert sich auf diesem weißen Eis ab. Du hast vorhin vom Albedo-Effekt gesprochen. Wenn da Ruß liegt, heißt das weniger Reflexion der Sonnenstrahlung, schnellere Eisschmelze. Also es ist natürlich auch wieder so ein Teufelskreislauf, den man in Gang bringt. Jetzt gibt es seit Juni 2021 ein Schwerölverbot für diese Region. Allerdings darf mit Diesel oder Gas gefahren werden. Die sorgen auch für Ruß und Rußpartikelfilter sind nicht vorgeschrieben. Also ja, es ist besser, aber naja, nicht gut.
Nein, vor allen Dingen, du hast die Lebensräume angesprochen, das ist natürlich auch ein Problem. Zum einen sind die bislang ungestört, das ist fein, aber sie sind eben auch sehr speziell. Und in dem Maße, wie das Eis zurückgeht, ist dieser spezielle Lebensraum eben auch bedroht. Das ikonische Tier dafür ist ja der Eisbär, der eben Eis braucht, damit er, und zwar schwimmendes Eis, damit er erfolgreich Robben jagen kann. Und das wird eben, der Raum, in dem er das kann, wird immer geringer. Und dadurch sind eben diese Tiere, das gesamte Ökosystem natürlich auch extrem gefährdet.
Es wird auch noch untersucht von der TH Lausanne, ob diese Abgase der Schiffe und der Ruß, ob die in die Atmosphäre gelangen und wie die Wolkenbildung beschleunigen können. Also sie gelangen in die Atmosphäre, aber wie das sich auf die Wolkenbildung auswirkt, das könnte nämlich dazu führen, dass weniger Erdwärmestrahlung entweicht und das Eis auch noch mal schneller schmilzt. Also du merkst, wie sensibel diese Arktis ist und wir wissen, welche Auswirkungen da sein können.
Natürlich sind ja nicht nur die Eisbären bedroht, muss man fairerweise auch sagen, da leben auch Menschen zumindest in einigen Regionen, auch wenn das dünn besiedelt ist.
Circa 4 Millionen übrigens.
Und diese Kulturen von Grönland über Nordkanada, Alaska bis hin nach Sibirien, die sind natürlich auch extrem in Gefahr. Ich habe vor Jahren schon bei einer Klimakonferenz mit Indigenen dort gesprochen und die haben mir dramatisch erzählt, wie gefährlich ihr Leben geworden ist, weil sie gewohnt waren, auf dem verlässlichen Eis jagen zu können. Und die wissen eigentlich historisch sehr genau, wie man da jagen kann. Und das war einer der letzten Jäger dort oben. Und der hat mir gesagt, dass ganz viele seiner Freunde schlicht und einfach ertrunken sind, weil das Eis trügerisch geworden ist und weil es dünn geworden ist und weil es zu viele Brüche gegeben hat. Und sie das einfach so nicht kennen und damit auch nicht umgehen konnten. Also das ist sicher im Einzelfall extrem problematisch.
Ja, finde ich eine krasse Geschichte. Vor allem, es ist der Einzelfall und nochmal, es betrifft uns alle. Weil wenn ich ein Fazit ziehen müsste, wäre das für mich, nirgendwo zeigt sich der Klimawandel deutlicher. Die Arktis ist ein Gradmesser für uns, den wir ernst nehmen sollen. Denn es ist absolut wichtig, die Erderwärmung zu begrenzen, da in der Arktis eben so viel schlummert, was bei steigenden Temperaturen zu noch mehr Emissionen führt. Sagen wir mal Permafrostböden zum Beispiel. Das heißt, das Ganze führt dann wieder nochmal zu höheren Temperaturen auf der Welt. Also es ist ein Teufelskreislauf. Und ich glaube, da sind die nächsten Jahre sehr entscheidend. Denn ich habe noch gelesen vom Imperial College in London eine Berechnung. Der Anstieg des Meeresspiegels weltweit wäre 6 Zentimeter, wenn wir alles gut hinkriegen würden. Aber im Worst Case wären es 27 Zentimeter bei +3 Grad, wo wir jetzt aktuell mal hinsteuern würden, wenn wir nicht die Gegenmaßnahmen einleiten. Bis 2070.
Ja, genau, das gilt für 2070. Allerdings geht das dann rabiat hoch auf die Metermarke bis 2100. Das heißt, es ist ein sich extrem, jetzt schon absehbar, extrem beschleunigender Prozess, den man aber jetzt nur stoppen kann. 2070 kannst du den nicht mehr stoppen. Ich glaube, das ist das, was man da noch dazu sagen muss. Und die Rate an Meeresspiegelanstieg hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Also man ging früher von Raten aus von 1 Millimeter pro Jahr und die nähert sich jetzt 4 Millimeter pro Jahr. Also das ist ein ganz anderes Wachstum der Meere.
So, das heißt, wir haben, glaube ich, deutlich gemacht, wie wichtig die Arktis ist für uns und vor allem wirklich, ich finde, man holt sie auch mit dem Wetter, man holt sie zu uns. Also es ist für mich, die Arktis ist ja irgendwie nicht greifbar, aber damit ist, glaube ich, klar, dass es das zu schützen gilt und dass wir da gar nicht mehr so viel Zeit haben.
Ja,
Ja, so, damit machen wir nämlich Schluss heute. Euer Thema gerne noch an klimazentrale@swr.de. Wir freuen uns und vielleicht reden wir demnächst über euren Themenvorschlag. Werner, ich wünsche dir was.
Ja, Tobi, ich dir auch.